bei den meisten wird sofort im Kopf angehen, ach, Isoton, dann habe ich ja irgendwie eine gute Elektrolytversorgung. Ich kann alles irgendwie versuchen, Isoton herzustellen. Das gibt mir aber noch nicht ein optimales Verhältnis der Elektrolyte untereinander.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Ohne sie läuft nichts. Buchstäblich. Elektrolyte sind die geheimen Energieträger unseres Körpers. Sie steuern Muskeln, Nerven und sogar unser Herz. Doch was passiert, wenn wir zu viel davon verlieren? Und warum sind Elektrolyte für Sportler, Schwangere und sogar Low-Carb-Fans so entscheidend? Und braucht man wirklich diese bunten isotonischen Drinks, die in jedem Supermarkt und überall angeboten werden? Wir werfen in dieser Folge einen wissenschaftlichen Blick auf eines der großen Hype-Themen unserer Zeit: Elektrolyte, Isotone, isotonische Sportgetränke und alles, was damit zu tun hat. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam. Matthias, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo Felix, ich freue mich, immer mit dabei zu sein.
Wir sitzen hier zusammen im Studio in Frankfurt.
Ja, endlich mal wieder.
Und haben hier vor uns ein schönes Mineralwasser. Gleich meine erste Frage. Ist in so einem normalen Mineralwasser, wie ich es überall bekomme, ich habe hier stilles Wasser, sind da Elektrolyte drin?
Da sind Elektrolyte drin, aber im Verhältnis nicht unbedingt so geeignet, dass sie den Elektrolythaushalt gut ausgleichen würden. Typischerweise ist bei dieser stillen Variante keine Kohlensäure enthalten. Natrium ist häufig hier sehr erniedrigt.
Ja, steht zum Beispiel auch hier drauf.
Natriumarm.
Natriumarm, genau, steht drauf. Ist das eher gut oder eher schlecht, Natriumarm?
Ja, und wie so oft verkürzt es die Antwort, wenn wir sagen, ja, Natriumarm ist natürlich interessant, weil wir sehr viel Natrium unter Umständen in unserer westlichen Ernährung mit integriert haben. Das stimmt, nämlich in Form von Natrium in der Verbindung mit Chlorid. Wenn es in Wasser gelöst ist, sind es Natriumionen positiv, Chloridionen negativ. Salz, Kochsalz.
Aha, Kochsalz, Natriumchlorid, hatten wir alle im Chemieunterricht.
Ganz genau. Und wir werden heute viel über den Chemieunterricht der siebten, achten Klasse nochmal uns auf ein paar Dinge eingehen, um so Dinge nochmal rauszuholen und ehrlicherweise auch ein bisschen einzuordnen. Glaube ich, hilft das schon nochmal dazu. Ist dieses Getränk geeignet, um etwas auszugleichen? Nein, weil es wird im Osmolaritätsverhältnis, also in den Verhältnissen der Ionen an sich, wahrscheinlich eher hypoton sein. Das heißt, die Druckverhältnisse sind zu niedrig, die Flüssigkeit wird nicht gut aufgenommen, man versorgt sich nicht ausreichend gut mit Wasser und auch nicht mit Elektrolyten. Man verdünnt tendenziell beispielsweise das Blut oder auch, wenn wir es nicht nur außerhalb der Zelle betrachten, auch in der Zelle, es kommt zum Missverhältnis. Und von daher muss man auch bei der Wasserwahl durchaus aufpassen. Und das Gleiche gilt auch für Kranwasser, also normales Leitungswasser, wo wir natürlich auch nicht ein optimales Verhältnis der Elektrolyte mit dabei haben. Und dementsprechend sollte man schon mal drauf schauen, was die Versorgung angeht. Mineralwasser, was von Natur aus schon Kohlensäure mit drin hat, da gibt es einige, die auch isoton sein können, wird auch immer gerne so mit beschrieben. Das könnte durchaus eine Alternative sein, dein Wasser jetzt hier eher nicht.
Ich lese mal vor, was in dem Wasser drin ist.
Ja.
Also, da steht hier Institut Fresenius, die haben das überprüft, ja, so ein unabhängiges Institut. Also, da ist zum Beispiel drin Natrium.
Ja.
6,5.
Ja.
Kalium 5,1. Magnesium 20,1. Calcium 109. Chlorid 7,1. Sulfat 42. Und Hydrogencarbonat 391. So generell, jetzt unabhängig mal von den Mengen. Kalium, Natrium, Chlorid, Calcium, Magnesium, Sulfat und Hydrogencarbonat. Sind das alles Elektrolyte? Ist es das, worüber wir sprechen heute?
Das ist genau das, worüber wir sprechen. Nochmal, die Verhältnisse würde ich schon mal vorab sagen, stimmen wahrscheinlich nicht. Ich erkläre gerne später nochmal, wie man auch auf isotone Bestimmungen letztendlich dabei kommen kann, also dass die Druckverhältnisse stimmen. Aber die du gerade aufgeführt hast, genau, das sind die Ionen, so, also positiv und negativ geladene Teilchen, und so teilen sich ein, also Kationen, positiv geladene Teilchen, dazu zählt Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, und die Anionen, die negativ geladenen Teilchen, sind Chlorid, Bicarbonat hast du gesagt, dann gehört Phosphat dazu und Sulfat. So stellen wir die beiden Gruppen positiv und negativ geladenen Teilchen schon mal gegenüber. Und wie wir wissen, sie sind in H2O gelöst. Und das macht Elektrolyte letztendlich aus.
Ich habe ein Zitat gelesen. Ohne Elektrolyte kein Leben. Sie sind die stille Energiequelle jeder Zelle. Erklär uns das.
eine Energiequelle, da würde ich mich ein bisschen, ich weiß nicht, wo das Zitat herstammt, das ist unbekannt.
Also ich habe hier beim Recherchieren, kann es gar nicht sagen, auf irgendeiner Wissenschaftsseite wurde das so geschrieben.
Also Energieträger im klassischen Sinne natürlich nicht, nicht wie Glucose beispielsweise, Aminosäuren, Fettsäuren, nur dass wir das einordnen können. Mhm. Aber ich würde es unterschreiben, zu sagen, es sind kleine Teilchen mit sehr großer Wirkung für uns im Körper. Die Begriffe haben jetzt ja viele schon gehört. Natrium und Chlorid, da hat das irgendwas mit Kochsalz zu tun. Kalium ist relativ klar. Calcium, da denken wir an Knochen. Magnesium haben wir schon zigmal drüber gesprochen. Mhm. Wir wissen, wie wichtig es ist. Auch Phosphat, Bicarbonat hat man sicherlich alles schon mal gehört. Aber um was geht es? Es geht um Mineralstoffe. Und so würde ich sie auch kategorisieren. Also wenn wir auf Nährstoffe schauen, dann gibt es Makronährstoffe. Das waren Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße. Mikronährstoffe, da haben wir Vitamine und Mineralstoffe. Mhm. Und die Mineralstoffe unterscheiden sich in Mengenelemente und in Spurenelemente. Mhm. Und in diesen Mengenelementen gibt es eben Elektrolyte. Und um die geht es hier genau. Also nur, dass man mal so die Kategorisierung hat. Und warum ist diese Aussage so richtig? Weil wir wissen ja schon, wenn wir nun mal, wer die Episode zu Magnesium beispielsweise gehört hat, wo wir schon häufiger zugesprochen haben, dann wissen wir, Magnesium erfüllt so viele enzymatische Aufgaben. Das ist nochmal so eine Sonderrolle, die vielleicht Magnesium an der Stelle auch einnimmt. Mhm. Energieproduktion ist ohne Magnesium nicht möglich. Muskelkontraktion bzw. Entspannung, der entspannende Teil, der Loslassteil, würde nicht funktionieren. Jedes Energiepaket, Adenosintriphosphat, ist abhängig von Magnesium, dass es stabil gehalten wird. So, ohne diese Elektrolyte wäre das nicht möglich. Und wenn wir sie gesamt betrachten, da würde ich eben sagen, welchen naheliegenden Zusammenhang hat man, wenn man über Elektrolyte spricht? Dann sagt man irgendwie Elektrolyt und Wasser. Wasser-Elektrolyt-Haushalt, das ist irgendwie so eine Verbindung, die viele kennen. Mhm. Und wenn es um Elektrolyte geht, geht es irgendwie auch um Flüssigkeitszufuhr. Das würde ich bei einigen unterstellen, dass sie darüber nachdenken würden, und um den Wasserhaushalt. Mhm. So, jetzt würden die meisten sagen, naja, Wasser ist Wasser, H2O.
Ja.
Und das trinke ich und dann bin ich damit versorgt. Und das stimmt. Wir können gleich gerne mal so auf die Wasserverhältnisse bei uns im Körper eingehen. Wir brauchen Wasser zum Leben. Ohne Wasser funktioniert auch kein Leben. Die Elektrolyte sind aber dafür zuständig, das Wasser und sich selbst oder die Elektrolyte selbst auch zu verteilen, um Spannungsverhältnisse aufzubauen, um Druckverhältnisse aufzubauen. Also Wasser alleine würde nicht nur in den Gefäßen drin bleiben, sondern es würde sich verflüchtigen ins Gewebe rein, würde nicht in die Zelle reinkommen können, würde nicht rausgehen können. Die Verhältnisse wären nicht adäquat.
Aha.
Und deswegen brauche ich die Elektrolyte, um es auch zu verteilen. Das heißt, das, was ich an Wasser aufnehmen möchte, dafür brauche ich schon Elektrolyte. Und sie müssen natürlich in der Blutbahn und dann in den Zellen selbst auch vorhanden sein, um sich passend verteilen zu können. Und deswegen wird relativ schnell klar, dass ohne Elektrolyte oder Abwesenheit von einigen oder ein Überschuss von anderen ein Missverhältnis bestehen würde, was unseren Stoffwechsel so stark schädigen würde, dass wir auch nicht überleben können.
Heißt also auch reines Wasser, reines H2O, wirklich das reine chemische Element Wasser. Ja. Man kennt das vielleicht von destilliertem Wasser. Früher im Auto, ich glaube in der Autobatterie, musste man ab und an das Batteriewasser nachfüllen. Das war immer destilliertes Wasser.
Ja, oder zum Bügeln. Gerne.
Zum Bügeln, richtig, damit es keine Kalkränder gibt und so weiter. Also destilliertes Wasser gibt es im Supermarkt oder auch an der Tankstelle. Wenn ich das trinken würde ständig, das wäre quasi Gift.
Es wäre Gift und auf Dauer tödlich.
Weil es bringt mir mehr Wasser in den Körper, aber es schwemmt, es spült im Laufe der Zeit immer mehr.
Und genau das würde passieren. Also es ist hochgradig gefährlich, das zu trinken. Steht auch überall mit drauf, darf man nicht trinken. Und was würde passieren? Das heißt, ich habe reines H2O, das ist erstmal Wasser, das kann ein Liter Wasser sein. Der wird im Darm aufgenommen, gelangt in die Blutbahn und verdünnt die Verhältnisse. Hier würden wir typischerweise von einer Hypotonenlösung. Ich habe eben schon mal diesen Begriff Isotone, oder du hast es gesagt, so isotone Getränke. Da ist der Link zu Elektrolyten auch nicht so weit entfernt. Aber hypotone Flüssigkeitszufuhr und in dem Beispiel von reinem Wasser würde die Verhältnisse, wenn es aufgenommen wird, der Elektrolyte komplett verdünnen und es kommt zu einer Hyponatriämie. Mhm. Natrium, positiv geladenes Ion, also ein Kation, das mengenmäßig häufigste Elektrolyt außerhalb der Zelle, im extrazellulären Raum, also auch im Blut, nicht in den Blutzellen selbst drin, sondern in den flüssigen Bestandteilen. Das ist hauptsächlich Natrium. Hingegen als Gegenspieler in der Zelle, im intrazellulären Raum, Kalium. So, jetzt gibst du aber nur Wasser rein, es kommt zum Missverhältnis. Mhm. Und wir würden hier von einer Wasservergiftung sprechen.
Das gibt es wirklich, eine Wasservergiftung.
Ich betone immer wieder gerne, dass es durchaus möglich ist, natürlich auch zu verdursten. Aber wie wir wissen, haben wir da einen ganz guten Mechanismus eingerichtet. Wir haben nämlich ein Gefühl, das uns Durst vermittelt, was uns zeigt, im Laufe der Evolution muss Durst eine Rolle gespielt haben. Und zwar dieses starke emotionale Gefühl, was man kennt, wenn man wirklich, wirklich ja, Durst hat. Das ist
ja eines der schlimmsten Gefühle, so was.
Ja, und es verändert aber etwas bei dir im Körper. Ja. Das Thema zu verdursten, wo sicherlich auch weltweit immer noch Menschen definitiv davon betroffen sind, das spielt in unseren Breitengraden häufig keine Rolle. Aber sich zu übertrinken und sich auszuschwemmen, das ist durchaus ein Thema. Und man kann es auch ein bisschen sanfter an der Stelle formulieren, das Vergiftende mit Wasser, wenn ich in diesen Extremen spreche, also destilliertes Wasser zu trinken, kann ich natürlich ein bisschen abstufen, wenn ich konsequent sehr natriumarmes Wasser zu mir nehme, wenn ich immer hypotone Getränke mitverwende und wenn ich mich nicht ausreichend mit Elektrolyten versorge. Und dann haben wir definitiv ein Problem für den gesamten Stoffwechsel.
Übrigens, kleiner Side-Fact, ich habe vor vielen Jahren mal so eine Schneeexpedition gemacht in sehr kalte Gefilde und da hat der Expeditionsleiter damals auch gesagt, hier, nur dass ihr es mal gehört habt, geschmolzener Schnee, also wenn man Schnee schmilzen lässt, um ihn dann zu trinken beispielsweise, ist im Grunde auch eine Art destilliertes Wasser und ist also auch extrem ungesund und das ist wohl etwas, was unwissende Leute halt häufig machen, die irgendwie in so eine Situation kommen, dass sie im Schnee sind, vielleicht irgendwo abgeschnitten von der Zivilisation, eingeschneit und dann anfangen, den Schnee zu essen oder zu trinken und so im Grunde ihren Körper nach und nach mit Elektrolyten ausdünnen, dieses Missverhältnis erzeugen und daran sterben können. Spannender Effekt. Jetzt also, wollen wir mal gucken. Es ist Sommer, Matthias. Es wird immer wärmer draußen. Die heißen Tage kommen noch. Einige haben wir schon erlebt. Worüber verlieren wir Elektrolyte? Über Schweiß natürlich. Und jeder, der es schon mal gehört hat, Elektrolyte, klar, wenn man läuft, beim Marathonlauf, Sportler, die sich viel bewegen, Fahrradfahrer, Triathleten, da hört man immer, die müssen ihren Elektrolythaushalt im Blick behalten. Ja. Wir Normalmenschen, die jetzt nicht Extremsportler sind, müssen aber, wenn ich es richtig verstehe, jetzt in der heißen Jahreszeit durchaus auch gucken, dass wir genügend Elektrolyte nachtanken.
Naja, grundsätzlich ist natürlich der Versuch über passende Getränke, da gucken wir gleich nochmal drauf, oder das passende Wasser, den Haushalt natürlich bestmöglich mit zu unterstützen. Also das heißt, wenn wir Pi mal Daumen sagen, 2 Liter pro Tag sollen getrunken werden, kann man natürlich ein bisschen abweichend sagen, beziehungsweise 2 Liter Flüssigkeitszufuhr pro Tag, dann wäre es natürlich ideal, wenn hier auch die Elektrolyte mit enthalten sind. Natürlich kann ich jetzt auch wieder sagen, okay, ein Teil meines Flüssigkeitshaushaltes decke ich über Ernährung ab. Weil wenn wir natürliche Lebensmittel mit in unsere Nahrung mit einbauen, Gemüse, Obst, dann ist da ja sehr viel Flüssigkeit drin. Also Gemüse und Obst verhält sich ähnlich wie der Mensch selbst auch. Wir bestehen zu 60% aus Wasser. Das Wasser verteilt sich. Und es wäre jetzt super, wenn wir die Elektrolyte einigermaßen gut mit auffüllen können. Und die Hitze selbst ist natürlich nicht das Problem, sondern wie wir wissen, sowohl die Strahlung selbst als auch die Umgebungstemperatur sorgt letztendlich dafür, dass die Hauttemperatur mit ansteigen würde, dass wir erwärmen würden und der Körper setzt sich dann dafür ein zu sagen, wir wollen aber unsere Körperkerntemperatur halten. Es ist außen wärmer, es wird für uns wärmer, wir fangen an zu schwitzen. Und Schweiß ist eben vom Prinzip her für was gedacht, dass wir einen leichten Flüssigkeitsfilm auf unserer Oberfläche haben und durch die Verdunstungskälte Wärme abtransportieren können.
Dafür also wir kühlen uns quasi aktiv ab. Wie eine Klimaanlage eigentlich.
Ja, genau. Und dieses Thema des schwitzenden, leichten Flüssigkeitsfilms ist natürlich ergänzt. Also wenn wir auf unsere Oberflächen schauen, gerade eben wie gesagt an der Haut und dann nochmal speziell Hände und Füße als besondere Stellen, oder besondere Hautareale, weil sich die Haut ja ein bisschen, sieht ja jeder selbst, etwas unterscheidet. Geht es aber grundsätzlich darum, Poren gehen auf, Flüssigkeit geht raus und logischerweise geben wir hier auch Elektrolyte mit ab.
Man kennt das im Sommer, wenn man ein schwarzes T-Shirt anhat, diese Schweißränder.
Das ist die Frage. Kennt man das also oder vielleicht das auch nicht? Ja.
Okay.
Und was heißt das im Umkehrschluss? Also so wichtig oder sinnvoll das Schwitzen ist, aber wenn wir es evolutionär betrachten, dann würde natürlich auch ein leichter Flüssigkeitsfilm ausreichen, der immer nachgeschoben wird. Dass der Schweiß rinnt und immer läuft, das vielleicht nicht unbedingt. Okay, jetzt könnte man sagen, wir haben genügend Wasser ja zur Verfügung, also können wir das auch sehr gut wieder auffüllen. Was aber auch nicht gedacht ist, ist, dass wir extrem viel Elektrolyte verlieren. Und das zeigt uns ja auch unter Umständen ein Missverhältnis. Also wir können es auch andersrum denken. Wir haben gerade eben schon mit destilliertem Wasser das angesprochen, dass wenn man das trinken würde, könnte es tödlich sein. Mhm. Sehr hypoton, das heißt kein Druck, kein osmotischer Druck. Es kommt zu extremen Elektrolytverschiebungen. Genauso kann es andersrum sein, dass man sehr salzhaltig beispielsweise isst, sehr viele Elektrolyte aufnimmt und dementsprechend auch mehr verliert. Aber es ist unter Umständen ein Barrierethema, ein Hautbarrierethema, dass ich sehr viel Salz verliere. Und mengenmäßig würde ich im Schweiß vor allen Dingen Natrium verlieren. Mhm. Deswegen ist auch dieses Thema Natrium für den Extrazellulärraum und Nachfüllen von Natrium dieser entscheidende Aspekt. Also Synonym wird hier häufig verwendet, neben der ausreichenden Elektrolytzufuhr auch so, dass man Salz irgendwie versucht mit zu konsumieren. So, das heißt, die Salzränder, die du angesprochen hast, heißt, wenn das Wasser verdunstet ist, am T-Shirt beispielsweise, dann bleiben kristalline Strukturen zurück. Dann haben wir alles Mögliche an Elektrolyten darin enthalten und wir kriegen Salzkristalle. Das heißt, wenn Flüssigkeit wieder raus ist aus einer Elektrolytlösung, wie es der Schweiß nun mal ist, dann bilden sich wieder Kristalle aus Natrium und Chlorid. Das sehen wir als weiße Ränder. Vorgesehen so eigentlich nicht. Das ist durchaus etwas, was man über adäquates Trinkverhalten mit der passenden Flüssigkeit und Elektrolytzufuhr durchaus auch mit trainieren kann. Das heißt, dauerhaft und ständig zu trinken, macht aus evolutionärer Sicht schon keinen Sinn und verdünnt uns unter Umständen, wenn es dann hypotone Lösungen sind. Wir schwitzen vielleicht noch ein bisschen mehr. Oder, und das wäre so der nächste Punkt, wir nehmen Elektrolyte vielleicht auch nicht gut genug auf. Und dann sind wir schnell wieder auch im Darm, dass dieser Aufnahmeweg quasi mit eingeschränkt ist.
So, dann lass uns doch mal ganz konkret gucken, wo sind Elektrolyte überall drin? Mhm. Nee, nochmal einen Sprung zurück. Also über Schweiß verlieren wir Elektrolyte, haben wir gerade von dir nochmal bestätigt bekommen. Wie ist es, Urin wahrscheinlich auch?
Ja, natürlich.
Wie ist bei Erbrechen, Durchfall, solchen Geschichten, wenn man wirklich mehrere Tage Probleme hat,
genau,
ist auch ein Elektrolytthema?
Total. Und dann haben wir natürlich nicht nur das Thema des Verlustes, sondern der eingeschränkten Aufnahmekapazität im Darm. Das heißt, bei Erbrechen kommt es erst gar nicht im Darm an. Es bleibt im Magen, vielleicht noch Teile im Dünndarm und es geht sofort wieder raus. Mhm. Und wir müssen natürlich ausgleichen, wir haben gewisse Reserven, wir können gleich gerne mengenmäßig mal drauf schauen, es sind die Mineralstoffe mit einer höheren Menge im Vergleich zu Spurenelementen. Ne? Mhm. Bei Eisen haben wir 4 Gramm im Körper, hauptsächlich gebunden in den roten Blutkörperchen. Bei den mengenmäßig hohen Mineralstoffen, wie eben diesen Elektrolyten, ist es natürlich deutlich mehr. Das heißt, wir haben Reserven.
Gib uns mal gleich Calcium. Eine Zahl. Was haben wir? Calcium zum Beispiel oder Magnesium?
Ja, gehen wir mal durch. Natrium beispielsweise. Ne? Wir haben einen gewissen Natriumbedarf pro Tag, den wir typischerweise, das ist so diese grobe Empfehlung, eigentlich durch so 4 Gramm Kochsalz einigermaßen mit abdecken können. Das beinhaltet jetzt aber nicht individuelle Unterschiede bei erhöhtem Schwitzverhalten, bei höherer körperlicher Belastung und Ähnlichem. Wir wissen, es ist mehr im extrazellulären Raum und die Gesamtmenge beträgt ca. 100 Gramm, die wir im Körper haben.
100 Gramm?
100 Gramm.
Mal im Vergleich zu 4 Gramm Eisen.
Zu 4 Gramm Eisen und zu 4 Gramm Kochsalzzufuhr, über die wir dann eigentlich sprechen. Mhm. Kalium, so ein bisschen als Gegenspieler, ne? Da sind so 140 bis 150 Gramm. Alles, nahezu alles, 98% intrazellulären Raum. Das ist auch wichtig, ich erwähne das immer nochmal, weil die Frage häufig ist, wo testet man das unter Umständen?
Was ist der intrazelluläre Raum? Gib uns mal die Hilfe.
Also, lass mich dafür eine Sache noch kurz ausholen. Wir kommen sofort, ich behalte es im Kopf. 60% stehen wir aus Wasser. 30% oder 33% befindet sich im extrazellulären Raum, das heißt außerhalb von Zellen. Das könnten jetzt Bereiche zwischen einzelnen Zellen sein in bestimmten Geweben. Damit ist gemeint auch die Blutbahn, wobei wir wissen, im Blut, das besteht aus flüssigen Bestandteilen und aus festen Bestandteilen, also aus zellulären Strukturen. Also wir haben rote Blutkörperchen beispielsweise da drin,
Immunzellen. Die schwimmen da drin.
Extrazellulär in der Blutbahn heißt, es hat nichts mit der Zelle zu tun. Intrazellulär heißt, ist in der Zelle enthalten. So, intrazellulär heißt dann dementsprechend in jeder Gewebszelle, die eben auch Wasser und auch Elektrolyte dementsprechend benötigt für Funktionen und so weiter. Mhm. So. Das zum Verständnis zurück, wie gesagt, 30%, 33% im extrazellulären Raum, 66% im intrazellulären Raum. Und bei dem extrazellulären Raum sind 25%, also 25% der 33%, so rum, ich habe es jetzt nicht nochmal umgerechnet, in intestinalen Flüssigkeiten, also in der Lymphe beispielsweise, im Gastrointestinaltrakt, also Verdauungstrakt, in Tränen, in anderen Flüssigkeitssystemen und 8% im Blut. Plasma oder im Serum, bleibt sich gleich bis auf die Gerinnungsfaktoren. So kurz oben gesagt, so verteilt sich erstmal das Wasser. Die Elektrolyte haben so Haupt, Orte, wo sie eigentlich sind. Natrium, und jetzt spanne ich den Bogen wieder, ich wiederhole es aber gerne nochmal, Natrium im extrazellulären Raum, 100 Gramm haben wir gesamt im Körper, 90-95% sind hier im extrazellulären Raum. Kalium, hauptsächlich in der Zelle, im intrazellulären Raum, 140-150 Gramm. Hauptsächlich heißt 98%. Und das ist spannend, weil Elektrolyte ganz häufig getestet werden. Kann jeder mal so auf seinen Laborunterlagen einmal schauen. Natrium, Calcium, Kalium, Magnesium, die werden typischerweise gerne mit getestet und sie werden typischerweise im Serum bestimmt, also im extrazellulären Raum. Das ist für Natrium gut. Für Kalium wissen wir aber dann nur etwas von 2%. Diese 2% haben Auswirkungen, gar keine Frage. Wenn das deutlich erhöht ist oder deutlich erniedrigt ist, auch im extrazellulären Raum, dann spricht es dafür, dass die Nieren unter Umständen, du hast es eben gesagt, über Urin, eine eingeschränkte Filterleistung haben. Deswegen steigt der Kaliumspiegel. Zu viel Kalium oder auch zu wenig Kalium im extrazellulären Raum kann Auswirkungen haben auf die Funktionsweise des Herzen. Ne? Mhm. So, das ist schon richtig. Und wir können, wissen es aber nicht hundertprozentig. Das heißt, man kann es auch intrazellulär messen. Man misst dafür im Vollblut, nur um das einmal zu erwähnen. Ähnlich können wir jetzt nochmal so zwei andere dieser Elektrolyte mit aufgreifen. Calcium und Magnesium. Hier haben wir nochmal so eine gewisse Sonderstellung. Da ist der Hauptteil natürlich gespeichert im Knochen. Ja, 60% des Magnesiums befindet sich im Knochen, 20-30 Gramm. Und mengenmäßig am meisten vertreten ist Calcium. Ne, da sind 99% im Knochen gespeichert, zwischen 1 bis 1,2 Kilogramm.
Wow.
So, klar, klar. Das ist, als Knochenbestandteil macht das durchaus Sinn. Mhm. Aber auch hier, wenn ich es nochmal auf Magnesium beziehe, ist natürlich wichtig, wie viel ist aber auch im intrazellulären Raum. Da haben wir nämlich auch eigentlich deutlich mehr nochmal mit dabei. Und es macht schon Sinn, Elektrolyte nicht nur in den flüssigen Bestandteilen zu bestimmen, sondern auch in dem intrazellulären Raum mittels Vollblutanalyse. So, dann kriege ich eine Auskunft darüber, ob es da massive Verschiebungen gibt, Veränderungen gibt, Mangelsituationen gibt, die man auch vielleicht nochmal gezielt ausgleichen kann. Aber so für die tägliche Versorgung ist es hier wichtig, dass wir das gut mit im Blick behalten und gut mit abdenken.
So, viele, viele Zahlen. Leute, da machen wir erstmal einen kurzen Break, Matthias. Jetzt müssen wir einmal
Trink mal dein hypotones Wasser.
Mm. So, also es waren wirklich viele Zahlen. Ich hoffe, dass wir nicht zu viel verwirren, weil es ist schon viel, aber wer eben ein bisschen tiefer eintauchen will, der muss eben auch das verstehen und die Verhältnismäßigkeiten kennen und im Zweifel noch mal ein paar Minuten zurückspulen. So, jetzt lass uns mal einen Ausflug machen in die Lebensmittel, die uns mit Elektrolyten versorgen können. Über Wasser haben wir gerade schon gesprochen, Mineralwasser. Ich weiß, es gibt Vertreter, die sagen zum Beispiel, so Hefeweizen ist ein super isotonisches Getränk. Ist das gutes Marketing? Ist das so ein Mythos bei Biertrinkern oder ist da was dran?
Nein, das Hefeweizen selbst auch nicht, sondern es ist typischerweise immer das Alkoholfreie.
Aha.
Und das ist jetzt bringst du nämlich einen anderen Aspekt mit dazu. Gilt auch übrigens dann auch gerne für Apfelschorle und auch bestimmte Mineralwasser. Wenn wir über isotone und hypo- und hypertone Getränke sprechen, heißt das ja nicht analog, dass wir nur über das Elektrolyte-Verhältnis sprechen. Mhm. So, das heißt, hier geht's um Elektrolyte. Aber was haben wir denn sonst noch in so einem alkoholfreien Weizen mit drin?
Vielleicht Vitamine, Spurenelemente.
Mhm. Und mengenmäßig?
Natürlich Wasser.
Und was noch mengenmäßig? Also Wasser habe ich jetzt vorausgesetzt, aber du hast natürlich absolut recht. Zucker.
Zucker.
Ja, klar. Natürlich. Und das ist der entscheidende Faktor, der für das isotone Verhältnis eine wichtige Rolle spielt. So, das heißt, ich kann natürlich zum einen die Elektrolyte nehmen und zum anderen eine Zuckerquelle. Und damit verändert sich das Verhältnis des osmotischen Drucks in der Flüssigkeit. Und man versucht quasi, und das ist diese Analogie dazu, ein isotones Getränk zu erzeugen, das den gleichen osmotischen Druck hat wie unser Blut, so dass eben genau nicht was passiert, was wir eben schon in den Extremen mit der Wasservergiftung angesprochen haben. Eine extreme Verschiebung. Was bedeutet diese extreme Verschiebung? Wenn ich sehr natriumarmes Wasser zu mir nehme, extrem gesprochen, dass Zellen sich aufblähen, ja, so, dann verschiebt sich zu viel Wasser da rein, die zerplatzen. Okay. Wenn es zu natriumreich oder zu elektrolytreich wäre, dann verschiebt es sich und es zieht Flüssigkeit raus, die Zellen schrumpfen zusammen. Und das bedeutet isoton, ein gleiches Druckverhältnis von innen zur Außenwelt, was mich bestmöglich damit versorgt. Das ist natürlich abwandelbar. So, das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ich mag mein alkoholfreies Weizen so gerne und das ist isoton, Aber ich habe nur eins und teile mir das mit dir. Und wir wollen aber beide einen halben Liter trinken. Also gießen wir das mit ein bisschen Wasser auf. Was passiert? Die Druckverhältnisse verschieben sich. Das heißt, die pauschale Aussage, dass, also ich, das jetzt weiß ich nicht, ob jemand alkoholfreies Weizen nochmal verdünnt, aber ich hoffe, die Analogie wird klar, wenn wir versuchen oder wenn wir anfangen, Getränke standardisiert zu sagen, ja, Apfelschorle ist doch isotonisch. Nee, das müssen wir für das individuelle Produkt uns anschauen. Passt die Flüssigkeitsverhältnisse zum Zuckergehalt, zu dem Elektrolytgehalt und auf die Fragestellung, ist es jetzt isoton oder nicht? Mir geht es nur darum, festzuhalten, isotone Mischungen machen total viel Sinn, gerade bei Sportlerinnen und Sportlern. Nur weil Isoton draufsteht, kann ich nicht sagen, ich nehme die gleiche Menge und gieße das mit noch mehr Flüssigkeit auf. Oder also was fertig gepackt ist, und jetzt kommen wir zu deinen Drinks, die du eben angesprochen hast, die fertige Trinkflasche ist zumindest auf dieser Isoton-Ebene das Sinnvollste, weil es genau so gemischt ist. Ne? Mhm. Wenn du aber sagst, ich habe ein Pulver, ein Granulat, und mische das mit Wasser, dann muss die Wassermenge stimmen. Wenn ich mich dazu entscheide, die gleiche Menge an Elektrolyten zu nehmen und ergänze die doppelte Menge Flüssigkeit wie empfohlen, dann verschiebt sich ja logischerweise auch wieder das Verhältnis.
Also es muss, damit es eben funktioniert, muss es in genau diesem optimalen Verhältnis sein.
Klar.
Spannend, spannend, weil es ist interessant. Also, aber abschließend, alkoholfreies Hefeweizen generell, gute Sache für nach dem Sport?
Das ist schwierig zu sagen. Also ja, auf jeden Fall dann vom Prinzip her sinnvoller und besser als reines Wasser oder natriumarmes Wasser zu verwenden. Mhm. Nicht vergessen, ein alkoholfreies Weizen wäre dann aber auch eher als Mahlzeit zu verstehen. Ne? Weil
wegen Zucker.
Zuckergehalt drin und so weiter, was jetzt nach einer intensiven Belastung auch kein Problem darstellt, logischerweise.
Bevor wir gleich noch uns ein paar Lebensmittel angucken und ein paar Getränke, lass uns einmal den Ausflug machen in dieses Hype-Thema isotonische Sportgetränke, Elektrolytpulver und so weiter. Mhm. In jedem Supermarkt, in jedem Getränkemarkt gibt es mittlerweile ganze Regale davon. Es gibt einige Hersteller, die sich darauf spezialisiert haben, eben für Sportler Getränke herzustellen. Wenn wir uns das mal allgemein anschauen, ist das etwas, wo du sagst, das ist vernünftig, das funktioniert? Oder gibt es da ein großes Aber?
Ich glaube, dass es an ganz vielen Stellen gut gemacht ist. Das bedeutet, der wesentliche Faktor bleibt so ein bisschen außen vor. Wenn Isoton draufsteht und der Hersteller das auch garantieren kann, dann okay. Dann haben wir zumindest mal erstmal eine Flüssigkeit, die dann auch gut aufgenommen wird, eine gute Verteilung hat. Aber häufig wird eben so diese, ich nenne sie gerne meine Big Five, wenn es um die Elektrolyte geht, nämlich Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium und Chlorid, eher so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, weil wir verwenden das Synonym und bei den meisten wird sofort im Kopf angehen, ach, Isoton, dann habe ich ja irgendwie eine gute Elektrolytversorgung. Nein, es geht erstmal grundsätzlich, ich kann alles irgendwie versuchen, Isoton herzustellen. Das gibt mir aber noch nicht ein optimales Verhältnis der Elektrolyte untereinander. Mhm. Und das bedeutet am Ende, dass gerade, wenn wir über nochmal auf das Schwitzen zurückkommen, auch Natrium eher versucht wird, komplett rauszunehmen und dass es nicht ausreichend zur Verfügung steht. Was bedeutet, dass ich hier auch wieder ein Ungleichgewicht mit dabei habe. So, das heißt, der Grundgedanke, eine ausreichende Elektrolytversorgung und dann Isoton zu haben, nach sportlichen Belastungen beispielsweise oder grundsätzlich über den Tag, macht durchaus Sinn. Einige kennen das wahrscheinlich auch, gerade wenn wir so über Kopfschmerzen oder sowas reden. Ne? Dann sagen ja auch viele, wahrscheinlich sind deine Elektrolyte verschoben. Oder du hast zu wenig getrunken, trink doch mal mehr. Mhm. So, wenn es ein hypotones Getränk ist, dann verschiebe ich unter Umständen meinen Elektrolythaushalt noch weiter. Und dann entstehen hier unter Umständen auch genau Kopfschmerzen, weil die Druckverhältnisse in den Gefäßen, in den Hirnhäuten sich verändern. Und dann entstehen Schmerzen ja nicht im Gehirn selbst, sondern an den Hirnhäuten. Und wir haben quasi ein noch mehr erzeugtes Missverhältnis der Elektrolyte. Auch hier könnte es sich anbieten, die quasi damit auszugleichen. Mhm. Ja? Ob dafür jetzt die Getränke gedacht sind, die so da abgepackt sind mit hauptsächlich eben sehr viel Zucker, das sind eher Mahlzeiten und für Sportler vielleicht eine Variante zu sagen, ich kann hier einen Teil von Kohlenhydraten mit auffüllen. Wenn es um reine Elektrolytversorgung geht, würde ich sagen, schaut auf die Big Five, sind die drin enthalten? Passen die Verhältnisse zueinander und ist das Getränk schon fertig isoton oder wenn man Granulate, Pulver verwendet, wie viel davon muss ich verwenden, gepaart mit Wasser, dass es eine isotone Flüssigkeit wird?
Und wichtig da, und das ist für mich schon mal ein wichtiges Learning, bei diesen Pulvern tatsächlich die exakte Wassermenge, die man dazuführen muss, wirklich beachten.
Klar, und dann musste man natürlich auch wieder sagen, okay, nicht jetzt ein nochmal extra natriumreiches Wasser explizit dafür zu nehmen, sondern geht rein theoretisch normalerweise in die Berechnung eher auf Leitungswasser-Ebene.
Lasst uns hier einen kurzen Break machen, denn wir haben etwas ganz Besonderes für euch. Artgerecht, die Firma hinter diesem Podcast, hat eine neue, auf den menschlichen Körper abgestimmte Elektrolytformulierung entwickelt. Und das Beste, noch vor der offiziellen Markteinführung könnt ihr unsere Health Nerds Community Elektrolyt Pure als erste testen. Ihr wollt mehr als nur Wasser mit Geschmack. Die neuen artgerecht Elektrolyte liefern euch genau das, was euer Körper nach dem Schwitzen, beim Sport oder an heißen Tagen wirklich braucht. Eine hochwertige Kombination aus bioverfügbaren Mineralstoffen. Ganz ohne Zucker, ohne künstliche Zusätze oder Aromen, ohne Süßungsmittel, vegan und natürlich laborgeprüft. Mit Magnesium, Kalium, Natrium, Calcium und Chlorid in optimaler Zusammensetzung, fundiert durch echtes Wissen aus der Biochemie. Probiert es selber aus. Mit dem Code HEALTHNERDS15 bekommt ihr auf eure erste Bestellung bei artgerecht 15% Neukundenrabatt und natürlich auch auf das neue Elektrolyt Pure. HEALTHNERDS15. Einfach im Warenkorb auf artgerecht.com eingeben und 15% sparen bei eurer ersten Bestellung. Den Link zum neuen Elektrolyt Pure und den Code packe ich euch auch noch einmal in die Shownotes. Und jetzt geht's weiter.
Und sag mal, dann gibt's auch diese so Gel-Packs und so.
Ja.
Ja? Auch das nehmen viele Leistungssportler. Man sieht es aber immer häufiger auch so im Lifestyle, so als nach einer Party, ja, eine durchzechte Nacht. Vielleicht war viel Alkohol im Spiel. Ich muss am nächsten Morgen meinen Elektrolythaushalt wieder in Ordnung bringen. So ist bei vielen Leuten im Kopf. Da gibt es diese Gels, die man so in den Mund sich so reinschiebt einfach. Funktioniert das? Ist das etwas, was du empfehlen kannst? Oder würdest du auch hier sagen, naja, muss man schon genau gucken, was drin ist?
Du sprichst wahrscheinlich diese ganze Kategorie rund um, also Elotrans Richtung an. Zweierlei, weil die Sportler und Sportlerinnen, die während eines Wettkampfes ein Glukosekonzentrat oder ein Zuckerkonzentrat zu sich führen, das ist wie der Tankvorgang mit dem Auto. Mhm. Ich führe mir einfach etwas Energie von außen zu, die wird relativ zügig im Darm aufgenommen, muss nicht weiter verdaut werden, geht teilweise auch über die Schleimhaut, im Mundraum schon. Dann versorge ich mich mit zügiger Energie und Glukose kann insulinunabhängig unter Bewegung von der Muskulatur verarbeitet werden. Funktioniert einwandfrei. Ist erstmal auch kein Problem. Das Problem entsteht eigentlich erst dann, wenn wir nur noch damit funktionieren. Das ist ein separater Bereich. Das hat mit einem Elektrolytausgleich währenddessen auch nicht unbedingt etwas zu tun. Vielleicht sind noch Elektrolyte mit drin. Mhm. So, das ist eher Energiehaushalt.
Okay.
Diese Elotrans-Geschichte, die basiert auf der klaren Empfehlung, ich glaube auch kommt von der WHO, wenn wir über, du hast es eben gesagt, worüber verliere ich Elektrolyte?
Schweiß.
Was noch?
Urin.
Was noch? Du hast es eben gesagt, Erbrechen oder Durchfall.
Ja.
So, diese beiden Krankheitsbilder, da geht es natürlich darum, was kann ich ausgleichend mit tun? Und dann sagt man, okay, wir brauchen Zucker und die Elektrolyte. Und darauf ist es eigentlich angelegt. Jetzt können wir uns aber vorstellen, wenn wir an einem Abend zu viel Alkohol trinken, uns hypertone Getränke zu führen, ein Missverhältnis in unseren Elektrolyten haben, vielleicht mehr Wasser ausscheiden, wir urinieren mehr, ein Missverhältnis in unserem Wasser-Elektrolythaushalt haben, am nächsten Tag haben wir Kater und Kopfschmerzen und vielleicht auch Verdauungsprobleme.
Mhm.
Und dann, wenn ich ein paar Elektrolyte und etwas Zucker hinzufüge, funktioniert das. Elektrolyte bin ich definitiv auch mit dabei, kann man machen. Ob es jetzt diese kleine Zuckermenge dazu braucht, sind wir mal ehrlich.
Wahrscheinlich eher für den Geschmack.
Genau. Und so, das bringt mich auf Vordermann. Aber es sind die Elektrolyte, die nachher schon hilfreich dabei sind, auch einen Ausgleich zu schaffen. Da gilt es auch nicht viel hilft viel, sondern im passenden Verhältnis angemischt, dass ich eine isotone Mischung habe, die meinen Elektrolythaushalt mit ausgleichen kann.
Super. So, jetzt lass uns mal schauen. Also, isotonische Sportgetränke, sagst du, kann man durchaus machen. Mal drauf schauen, was drin ist, ob diese Big Five, die du genannt hast, dabei sind. Jetzt lass uns mal schauen, wo können wir in unserem normalen Ernährungsalltag Elektrolyte uns zuführen. Lass uns mal gucken in die Kategorie Obst, Gemüse. Ich weiß, jeder Marathonläufer oder Sportler, der irgendwie bei so einem, sei es der JP Morgan-Lauf oder irgendwo mal mitgemacht hat, der weiß, da gibt's immer die Stände, wo es Bananen gibt. Geht's dann nur um den Zucker in der Banane, um uns Energie zu geben? Oder geht's da vielleicht eben auch um, ich weiß nicht, was ist in so einer Banane drin? Kalium, Calcium?
Kalium ist hier vor allen Dingen nochmal mitzunennen.
Ja.
Klar, wäre das auch ein Gedankengang, dass man sagt, super, das deckt man auch damit ab. Und das ist, bringt uns eigentlich auch so ein bisschen von der Theorie, was die Elektrolyte tun, zu komm, dann nimm das doch, weil das ist doch hilfreich. Grundsätzlich würde ich eher sagen, es geht darum, dass Bananen uns schnell Energie zur Verfügung stellen in Form von Zucker und dementsprechend da eher Verwendung finden. Aber durchaus, natürlich enthält es auch Kalium, aber es wird jetzt für einen Elektrolytausgleich nicht massive Auswirkungen haben. Aber natürlich finden wir tendenziell, also wir kennen das, wenn wir über Kalzium sprechen, dann sind die Milchprodukte nicht weit entfernt, ne, wo man sagt,
starke Zähne.
Genau, und dann in Milchprodukten finden wir ganz viel Kalzium. Aber ich finde den Umkehrschluss immer ganz gut zu sagen, auch die Kuh muss ja das Kalzium irgendwie in die Milch bekommen. Was frisst die Kuh? Grünes Gras. Grünes Gras ist reich an Kalzium. Alle grünen Gemüse helfen uns, unserem Kalziumhaushalt mit zu unterstützen oder Kalzium mit aufzunehmen.
Brokkoli beispielsweise.
Brokkoli gehört mit dazu. Mhm. Und natürlich, wenn man jetzt sagt, auch verschiedene Mineralwasser, auch da ist es quasi mit abgedeckt. Nur für den Gesamtelektrolytausgleich hat das bedingt einen Einfluss. Natürlich nehme ich darüber etwas auf. Aber mir geht's eher nochmal auch um die Verhältnisse untereinander.
Aber dann lass uns da doch direkt nochmal bleiben. Also Kalium, haben wir gelernt, ist in Bananen drin.
Ja.
Wo noch? Spinat, habe ich mal gehört, Avocados.
Genau, Kartoffeln, in Hülsenfrüchten.
Mhm. Calcium, also Milchprodukte, grünes Gemüse, Brokkoli beispielsweise. Magnesium finden wir wo?
In Nüssen beispielsweise, auch im grünen Gemüse. Und das finde ich immer noch mal ganz gut, auch in beim Thema so Zartbitterschokolade.
Aha.
Das ist insofern auch noch mal spannend. Es gibt so diese Theorie in der Richtung, mein Körper, wir haben auch schon mal über intuitives Essen gesprochen, mein Körper verlangt unter Umständen nach etwas. Also es gibt häufiger dann auch so die Berichte, dass Leute sagen, ich ernähre mich eigentlich fleischarm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich brauche jetzt Fleisch. Dann ist so die Frage, ist es das Eiweiß oder ist es die Eisenquelle?
Das Gefühl habe ich manchmal bei Pizza.
Ja.
Mein Körper braucht irgendwie diese Pizza.
Noch ein bisschen mehr Fett. Ein
bisschen mehr Pizza.
Das Verlangen nach Fettsäuren. Nein, aber vielleicht das Verlangen auch nach dem Wunsch und Ausgleich von Elektrolyten.
Mhm.
Und da ist es mit Zartbitterschokolade und Magnesium beispielsweise ein Zusammenhang.
Okay, dann lass uns nochmal schauen auf Natrium oder Natrium und Chlorid.
Geht immer zusammen.
Mhm.
Also Chlorid wird immer so ein bisschen stiefmütterlich in dem Kontext behandelt, weil wo will ich das Natrium finden in Form von Natriumchlorid, also Kochsalz, und das ist eigentlich mit die Hauptquelle und logischerweise dann überall, wo es drin verarbeitet ist. Ne? Und keine Frage, es macht keinen Sinn, zu viel Salz zu konsumieren. Ja, ein übermäßiger Konsum macht keinen Sinn, aber kompletter Verzicht macht eben auch keinen Sinn, spätestens bezogen auf den Elektrolythaushalt. Und in Teilen habe ich es ein bisschen in Flüssigkeiten drin, aber die Verhältnisse stimmen unter Umständen nicht. Es wird im Darm nicht gut aufgenommen und dann habe ich ein Missverhältnis, gehe vielleicht in eine Hyponatremie, habe noch mehr Durst, versuche das auszugleichen, trinke noch mehr hypotone Flüssigkeit.
Mhm.
Von daher eine gewisse Zufuhr macht Sinn. Es gibt diesen Trend, dass man sagt, so morgens nach dem Aufstehen eine Prise Salz ins Wasser zu machen und das zu trinken.
Ja.
Genau darum geht es. Elektrolytausgleich macht total viel Sinn, aber eventuell übersalze ich das Ganze auch oder untersalze ich.
Weil meine normale Ernährung über den Tag extrem salzig ist?
Ja, aber ich meine auch für den Moment, das Getränk selbst. Ne? Also wenn es zu salzig wird, wenn die Flüssigkeit dann mit der Prise Salz, so wie viel war denn jetzt genau die Prise? Ne? Also wie viel Gramm pro
Messerspitze?
Genau, ja. Und wie viel sind es dann?
Mhm.
Und sorge ich unter Umständen für ein Missverhältnis? Die Flüssigkeit, die ich zu mir nehme, wird hyperton, dann ist es auch nicht gut.
Also, Nahrung haben wir gut besprochen, wie ich finde. Lass uns einmal noch schauen auf Getränke. Ja, also das alkoholfreie Weizenbier haben wir schon gesprochen, kann durchaus ein guter Lieferant für ein gutes Elektrolytverhältnis sein.
Nochmal, ich gehe dann nochmal zurück, nicht für ein Elektrolytverhältnis per se, sondern eher mit Blick auf, es ist isoton. Ja, Isotonie heißt grundsätzlich noch nicht, ich habe mich jetzt super gut mit Elektrolyten versorgt. Das ist die Analogie, die wir alle im Kopf haben.
Genau.
Die Isotonie entsteht aber bei dem Hefeweizen durch den Zuckergehalt.
Okay, dann lass uns trotzdem bei den Getränken bleiben.
Ja.
Was sind gute Lieferanten oder was ist ein gutes Getränk, wenn es um Elektrolyte geht?
Eigentlich das, wie es in der Natur auch vorgesehen ist und natürlich mit Schwankungen auch nach Regionalität, ist eigentlich das, was ich in Wasser finden würde.
Aber da hast du ja eingangs gesagt, im Wasser sind im Zweifel...
Naja, weil wir im Nachgang dieses Mineralwasser zu stillem Wasser gemacht haben und dementsprechend natürlich auch einen Einfluss mit haben, was mein Elektrolytverhältnis in dem Wasser mit angeht.
Ach, das ist interessant.
Ja. Und Leitungswasser ist halt auch nicht von der Natur so vorgesehen, aber wenn wir eine mineralstoffreiche Quelle haben, würden wir das prinzipiell im besten Falle darüber abdecken, den Rest nehmen wir über Nahrung auf. Müssen wir gar nicht zu sehr in die Details reingehen. Nur jetzt müssen wir eher schauen, was bietet uns unser heutiger Alltag. Wir haben sehr hypertone Getränk- und Essensvarianten. Wir haben das Thema des Salz-Übersalzkonsums nochmal. Wir haben vielleicht hypotones Wasser, dann trinkt man sehr viel Flüssigkeit dazu und nicht den optimalen Ausgleich. Und ergänzend dazu eher auch einzusetzen an einer Elektrolytmischung. Das ist durchaus etwas, wo man drüber nachdenken sollte, ob nun nach dem Sport, wenn man sehr viel schwitzt und Schweißverlust hat. Ich finde es immer noch mal spannend, auch so bei Kopfschmerzthemen und Ähnlichem, hier vielleicht eine passende Unterstützung mit dabei zu haben.
Okay, das heißt, so Sachen wie Tee und so weiter ist am Ende auch die gleiche Quelle, Wasser als Basismittel und ob da noch Tee drin ist oder nicht, spielt dann auch keine große Rolle, oder?
Nee, weil am Ende, also, oder Apfelschorle ist so dieser Klassiker, ja, ne? Wo man sagt, das ist das gleiche Thema, was ich eben meinte, wenn die Apfelschorle fertig gemischt ist, ist sie isoton. Wenn ich sie weiter verdünne, wird sie unter Umständen hypoton, je nachdem, welches Wasser ich mit dazu gieße. Und dementsprechend macht das nur bedingt Sinn und heißt nicht grundsätzlich, es ist dann das beste Elektrolytverhältnis. Ne? Erzeugt eher durch mehr Zucker, der darin enthalten ist.
Dann lass es uns ganz konkret machen. Wenn du Sport gemacht hast und du machst ja deine Do-It-Now-Methode jeden Morgen, auch heute Morgen hast du mir erzählt, hast du wieder im Hotel eine halbe Stunde ordentlich Gas gegeben. Puls 197, also Wahnsinn.
Und das im Hotelzimmer.
Und das im Hotelzimmer, nicht schlecht. So, und dann schwitzt du und was macht Matthias Baum, um dann seinen Elektrolythaushalt wieder auszugleichen? Schönes isotonisches Bier.
Genau, ich mache mir dann erstmal ein Bier. Also, was mache ich dann? Ich versuche mich im Nachgang optimal zu hydrieren. Das heißt, ich gucke natürlich schon auch auf besorgte Mineralwasser und Ähnliches. Und das, was ich eben mehr und mehr mit ergänze, ist eine passende Elektrolytmischung mit dabei zu haben, die ich mir als Trinkmenge mit ergänzen kann.
Das heißt, die rührst du rein und guckst,
habe dass eine, es... Habe eine gute Mischung. Ich habe das auch teilweise probiert mit, ich mache auch mal eine Prise Salz und eigentlich auch so mit als Erfahrungswert, wo ich sagte, okay, heute war die Prise mal so, morgen mal so. Weiß nicht, ob das so ordentlich ist. Also es ist eher etwas genauer mit abzustimmen. Man muss das Thema auch nicht verkomplizieren, aber wenn es um Elektrolytausgleich geht, würde ich eben versuchen, diese Elektrolyte in einer passenden Quelle, wenn ich ein passendes Mineralwasser dafür finde, beispielsweise mit einzusetzen oder mir eben selbst etwas mit anzumischen, habe ich verschiedene Dinge mit ausprobiert und am Ende nicht, ja, da ich persönlich nicht nochmal eine extra Zuckerquelle mit einbauen. Ich brauche jetzt keinen Energieträger, sondern erstmal einen Elektrolytausgleich und gerne im Mischverhältnis erzeugt so, dass es isoton ist.
So, und abschließend noch, Matthias, ich habe es eingangs gesagt, nicht nur für Sportler oder jetzt in der heißen Jahreszeit für Menschen, die viel schwitzen, ist es wichtig, sondern eben auch für Schwangere und Low-Carb-Fans. Lass uns da nochmal einen kurzen Ausflug machen. Warum ist es für diese beiden Zielgruppen auch essentiell, die Elektrolyte in den Haushalt im Blick zu behalten?
Weil grundsätzlich, ich würde es gerne um 2, 3 Punkte gleich auch noch mit erweitern, es nicht nur um die Aufnahme geht, ne, und die passenden Verhältnisse und die Verluste, die haben wir auch schon angesprochen, sondern natürlich auch Veränderungen sonst im Stoffwechsel, die zu Verschiebungen führen können. Also du hast Schwangere angesprochen, was verändert sich im Körper? Ein Kind wächst heran, die Verhältnisse erstmal auch im Flüssigkeitshaushalt verändern sich, der Bedarf verändert sich.
Und die Mutter teilt ja quasi.
So könnte man sagen,
ja.
Blutmenge steigt an, Flüssigkeit verändert sich, hier einen passenden Ausgleich mit zu erzeugen und wir kennen dann häufig ja auch Symptome, die mit Muskelkrämpfen einhergehen, Flüssigkeitsverschiebung, Ödembildung und ähnlichem Wasser, das im Extrazellulärraum quasi eingelagert wird, weil es hier zu Flüssigkeitsverschiebung gekommen ist, könnten Elektrolyte hier durchaus ein wichtiger Faktor dabei sein. Dann hast du bestimmte Ernährungsformen angesprochen. Das heißt, die Elektrolyte sind natürlich nicht nur bedingt durch die Verhältnisse untereinander, sondern auch bedingt durch hormonelle Steuerung. Das heißt, dieses Beispiel, was du genannt hast, Low Carb oder auch ketogene Ernährung, beeinflusst mein Natrium-, Kalium- und Magnesiumhaushalt durchaus. Das heißt, nicht nur, dass ich es in bestimmten Ernährungsformen vielleicht auch weniger zu mir nehme, aber was war nochmal das Ziel unter anderem von Low Carb oder eine niedrige glykämische Last, also weniger Zucker quasi in der Ernährung mit einzubauen, verändert hoffentlich ja auch meinen Insulinspiegel. Mhm. Wenn der von einem höheren Wert kommt, dann könnte es dazu kommen, dass ein geringerer Insulinspiegel auch Einfluss auf meine Elektrolyte nimmt und es zu erhöhten renalen Verlusten kommt, also mehr Ausscheidung über die Nieren. Da ist es durchaus mit zu berücksichtigen. Mhm. Und grundsätzlich bei den Elektrolyten gibt es eben auch begleitende Kofaktoren. Also ich gehe jetzt mal auf Calcium beispielsweise ein. Wissen wir, ist hauptsächlich im Knochen gespeichert. 1 Kilogramm im Knochen gespeichert und veränderte Calciumwerte im Serum oder auch im Vollblut, dann wird es unter Umständen nicht gut aufgenommen oder uns fehlt etwas anderes wie Vitamin D3. Das braucht man ja nochmal dafür, dass das Calcium dementsprechend auch im Knochen mit eingebaut werden kann. Eine ganz andere Gruppe, die wir jetzt so noch nicht angesprochen haben, sind all die Menschen, die Medikamente einnehmen. Weil hier wird der Elektrolythaushalt auch massiv mit beeinflusst. Und es ist naheliegend, dass es vor allen Dingen Diuretika sind, also wasserabführende Medikamente, die man beispielsweise im Kontext der Blutdruckregulation mit einsetzt, dass ich, wenn ich mehr Flüssigkeit rausscheide, auch mehr Natrium und Kalium unter Umständen mit verliere. Gleichzeitig, wenn ich andere Medikamente nehme, wie sowas wie ACE-Hämmer, dann steigt unter Umständen mein Kaliumwert an. Oder der Klassiker, so Protonenpumpenhämmer, so Magenschutz, wie es immer beschrieben wird, beeinflusst durchaus auch mein Magnesiumhaushalt mit dabei. Mhm. Also hier haben wir auch durch verschiedene Medikamente, Glukokortikoide könnte man noch mit dazu nehmen, also so Cortisolpräparate und ähnliches, die auch zu mehr Natrium führen und Reduktion von Kalium. Also auch hier sind Veränderungen durchaus mit erkennbar. Erstmal auch, wenn man etwas herausgefunden hat, was vielleicht noch eine Ursache ist. Neben Verlust, also Verdauungsbeschwerden mit den extremen Erbrechen, Durchfall oder Schwitzen beispielsweise, wo ich wirklich etwas verliere, kann es eben auch zu Missverhältnissen kommen durch andere Mechanismen im Stoffwechsel.
Leute, damit sind wir am Ende dieser, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Episode. Aber das Gespräch geht natürlich weiter. Heute in einer Woche gibt's die Sprechstunde und da wollen wir eure Fragen beantworten zum Thema Elektrolyte, Elektrolythaushalt, isotonische Sportgetränke und alles, was damit zusammenhängt. Ich bin sicher, ihr habt Fragen dazu. Schreibt sie uns gerne an podcast@artgerecht.com oder schreibt uns bei Instagram, Facebook oder gerne auch direkt bei Spotify hier in die Folge. Einfach kommentieren und dann findet eure Frage den Weg zu uns in den Podcast. Matthias, ich sag Dankeschön, war sehr spannend, viel gelernt und Leute, denkt immer dran, habt euren Elektrolythaushalt im Blick, hört auf euren Körper und kommt gut durch diesen heißen Sommer.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.